Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg.
Wir wollen heute über eine Auszeichnung sprechen, die Sie bekommen haben. Das Wirtschaftsmagazin Kapital verleiht Ihnen im Vermögensverwaltertest die Höchstnote in den Kategorien ausgewogen und chancenorientiert. Wie wichtig ist so eine Auszeichnung gerade in einem Corona-Jahr?
Für uns ist die Auszeichnung sehr wichtig. Wir haben uns riesig darüber gefreut, weil eben es so ist, dass Externe die Qualität beurteilen. Genau genommen ist es doch oft so, dass Menschen, die nach einem Vermögensverwalter oder nach einer sinnvollen Geldanlage suchen, zwar viele Versprechen hören, aber doch gar nicht wissen, welche Qualität dahinter steht. Und das ist eine gute externe Unterstützung. Genau.
Es wurden drei Kategorien getestet: ausgewogen, chancenorientiert und auch konservativ. Das Ganze war so eingeordnet: Depots mit Risikoanteil bis 35% gelten als konservativ, Risikoanteil 35 bis 65 als ausgewogen und ab 65 als chancenorientiert. Bei konservativ sind Sie gar nicht dabei. War das Ihnen zu langweilig oder warum sind Sie da gar nicht erst angetreten?
Genau, also wir sind nicht angetreten, es sind ja echte Depots ausgewertet worden, also jetzt nicht irgendwelche Modellportfolios oder so, echte Portfolios sind ausgewertet worden und wir haben in diesem konservativen Bereich bis 35% nichts im Angebot, weil wir selbst für konservative Kunden der Meinung sind, dass sie eine risikoadjustierte Rendite generieren müssen und dazu gehören Aktien unbedingt dazu und dazu zählen eben auch Gold und REITs und andere Sachen, sodass selbst im konservativen Bereich wir eben risikobehaftete Teile im Depot haben, die höher sind als 35%.
Also stattdessen ausgewogen und chancenorientiert. Ich gehe mal die Kriterien durch und Sie können ja jeweils dann vielleicht zu beiden was sagen, wie Sie damit umgegangen sind, denn die Kriterien, die waren auch eindeutig definiert. Portfoliostruktur: wird das Vermögen gut über Aktien, Anleihen und alternative Investments gestreut? Ist der Regionen- und Branchenmix ausgewogen? Ist die Diversifikation gut? Schauen wir das bei Ihnen mal an. Wie haben Sie sich denn diversifiziert? Wie stellen Sie sich auf? Und als Anschlussfrage gleich noch dazu: wie haben Sie da unterschieden zwischen den beiden Kategorien, also ausgewogen und chancenorientiert?
Also wir haben erstmal so diversifiziert, dass wir grundsätzlich aktienorientiert sind und das in beiden Strategien, sowohl ausgewogen als auch Chancen. Das hat uns wertvolle Portfoliobeiträge gebracht und wir haben uns überlegt, welche Gegengewichte könnte es geben, wenn der Markt mal runtergeht. Das heißt, wir haben wenig bis gar nichts in High-Yield-Anleihen gehabt oder Nachrang-Anleihen oder solchen Dingen, weil wir gesagt haben, wenn der Markt korrigiert, dann zählen auch die zu den risikobehafteten Anlageklassen, auch wenn sie formal zu Anleihen zählen, und haben diversifiziert über US-Staatsanleihen, die wir mit reingenommen haben, mit einer hohen Gewichtung von 5%. Und wir haben Gold und Goldminen gehabt und wir haben REITs gehabt. Und das hat uns doch sehr geholfen. Und bei den Aktien haben wir regional unterschieden, aber wir haben auch nach den Anlagestilen unterschieden, dass wir zum Beispiel Quality Growth Aktien drin haben. Wir haben Momentum Strategien drin gehabt und wir haben auch wertorientierte Aktien dabei gehabt. So, wir haben also unterschiedliche Fondsmanager mit unterschiedlichen Stilen eingesetzt und wir haben auch preisgünstige ETFs eingesetzt.
Ja, unterschiedliche Fondsmanager mit unterschiedlichen Stilen. Da sind wir im Prinzip schon beim zweiten Kriterium, nämlich die Produktumsetzung. Also es geht um die Direktinvestitionsquote, ob aktive Fonds sinnvoll eingesetzt werden, ob Retail-Produkte vermieden wurden. Wie arbeiten Sie da?
Ein Mitarbeiter von uns hat eine Bachelorarbeit jetzt auch genau zu diesem Thema gemacht, wo eben aktive Mehrwerte generiert werden können. Und wir sind auch schon vorher davon ausgegangen, dass zum Beispiel im Bereich von Small- und Mid-Caps und im Bereich von bestimmten Anlagestilen deutliche Mehrwerte generiert werden können. Und wir haben festgestellt, dass wenn wir konzentrierte Portfolios haben, also beispielsweise nicht jetzt beim S&P 500 500 Titel, sondern eben 30 bis 50 Titel in bestimmten aktiven Fonds sind, dass die sehr wohl eine gute Outperformance gegen bestimmten Indizes haben können. Und das hat uns eben sehr geholfen, genau an diesen Stellen aktive Fonds einzusetzen oder da, wo eben im Bereich von Schwellenländern oder Frontiersmärkten Märkte eben nicht so effizient sind, Ineffizienzen bestehen, dort lassen sich sehr gut Risikoprämien generieren. Überall dort aber, wo der Markt sehr transparent ist, wie zum Beispiel bei den US-Staatsanleihen, da hat es wenig Sinn gemacht, es über aktive teure Fonds zu machen, sondern das machen wir jetzt dann ganz bewusst eben über ETFs oder wir haben auch bei den Goldminen einen ETF-Fonds bewusst mit eingesetzt. um hier die Kosten zu reduzieren. Oder wir setzen eben meinetwegen sowas wie Euwax Gold ein, um das Gold sinnvoll abzubilden. Also wir mischen ETFs und aktive Fonds und schauen da, wo die Ineffizienzen sind, und dort setzen wir bewusst auf aktive Fonds, um Mehrwerte zu generieren.
Okay, kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Aber zu einem anderen Punkt, zum nächsten Kriterium, das Sie ja quasi vorhin schon angesprochen haben. Risikomanagement, also wie robust sind die Portfolios gegenüber Risiken wie Marktcrashs oder Zinsschwankungen? Das sind ja generell Themen, über die wir schon ganz häufig gesprochen haben. Sie haben jetzt vorhin gesagt, manche Dinge kamen aus dem Grund für Sie beispielsweise gar nicht in Frage. Wie haben Sie es erreicht, besser zu sein als andere? Darum ging es am Ende des Tages ja auch.
Genau, ich denke, es geht ja um eine langfristige Betrachtung. In 2019 war das jetzt nicht so schwierig, aber in 2020 hat man einen deutlichen Unterschied gesehen. Manche Anbieter haben sogenannte Value-at-Risk-Strategien und haben Risikobudgets, mit denen sie arbeiten, und sind dann quasi gezwungen, in Abwärtsbewegungen die Aktienquote deutlich zu reduzieren und um dann aus dem Markt rauszugehen. Das ist beispielsweise März, April im großen Stil bei einigen, beispielsweise auch bei Robo-Advisern passiert, und dann sind die Risikobudgets für dieses Jahr ausgeschöpft, dann können sie nicht mehr rein und haben den Aufschwung dann entsprechend verpasst. Und da das ja immer innerhalb eines Jahres passieren kann, dass solche Korrekturphasen kommen, haben wir uns ganz bewusst gegen ein solches Risikomanagementsystem entschieden, sondern wir sagen, wir machen keinen Verkauf, wir halten durch, und wenn es unten ist oder wenn der Markt stark korrigiert, Ungleichgewichte da sind, dann machen wir ein sogenanntes Rebalancing. Das heißt, wir setzen Aktienquoten auf ihren ursprünglichen Wert wieder zurück und zusätzlich versuchen wir über antizyklisches Handeln die Anlageklassen bewusst aufzubauen, die am stärksten gelitten haben, weil wir davon ausgehen, dass es so eine Art Mean Reversion gibt, das heißt eine Tendenz zur Mitte, und dass eben, wenn Aktien stark gefallen sind, dass sie dann irgendwann auch zurückkommen.
Nächstes Kriterium, Kosten. Das finde ich einen interessanten Punkt, denn da wird gar nicht so oft drüber geredet. Viele sprechen gerne über ihre Performance, aber was das Ganze auch kostet, darum geht's nicht so häufig. Also bewertet wurden da innere Kosten der Anlageprodukte sowie Transaktionskosten. Klar, alles kostet Geld. Wie waren Sie da besser als andere? Wo konnte man da überhaupt oder wie sparen Sie da Kosten ein oder eben auch nicht?
Zu den Produktkosten kann man zum einen sagen, dass wir institutionelle Anlageklassen für unsere Kunden einsetzen, ganz bewusst. Es gibt keine Ausgabeaufschläge, das sowieso schon lange nicht mehr. Aber auch bei den Fondskosten kann man eben Vertriebsgebühren sparen, indem man eben nicht auf die teuren Privatkundenanteilsklassen setzt, sondern eben auf institutionelle. Um mal so ein Beispiel zu sagen, eine normale Privatkundenanteilsklasse bei Aktien liegt ungefähr so bei 1,8% und ohne Vertriebskosten liegt es ungefähr bei 1%. Und das sind schon mal 0,8%, die man dort einsparen kann. Und das finde ich enorm wichtig, indem eben wir Sammeleffekte nutzen. Das heißt also, wir bündeln unsere Orders, wenn wir sie aufgeben, und wir kaufen dann für die Kunden über Modellportfolios zur gleichen Zeit eben in diese institutionellen Anteilsklassen hinein. Und dadurch wird es möglich, dass auch ein kleinerer Kunde, sage ich mal, der 50 oder 100 oder 200.000, obwohl das auch schon nicht mehr klein ist, aber der eben mit kleineren Depots, die nicht im Millionenbereich sind, ähnlich und vergleichbare Ergebnisse erzielen kann wie große Kunden. Und das ist für uns ein ganz wichtiges Plus, weil wir wollen ja genau den Menschen den Zugang ermöglichen, die den sonst nicht so direkt haben, die den Zugang zu institutionellen Anteilsklassen eben nicht haben. Und hinzu kommt, es gibt keine versteckten Kosten. Gibt es normale Anteilsklassen, erhalten die Anleger die sogenannten Kickbacks, das, was man bekommen würde, eben weitergereicht. Und wir haben eben nur ein normales Vermögensverwaltungsentgelt und eine Pauschale über die Depotbank, die wir entsprechend günstig verhandelt haben, sodass ich denke, dass wir uns von den Kosten sehr gut sehen lassen können und sehr wettbewerbsfähig sind.
Ja, und dann haben wir noch den einleuchtendsten Punkt, die Performance. Das, was man sich normalerweise als erstes anschaut, wir haben es jetzt mal an den Schluss gesetzt. War das in einem Jahr mit Corona-Crash, aber eben auch wahnsinniger Rallye, eigentlich einfacher oder schwieriger, sich mit der Konkurrenz zu messen? Alle hatten ja die gleichen Voraussetzungen sozusagen, den gleichen Markt, mit dem man arbeiten muss. Erst Crash, dann Rallye, beziehungsweise nicht nur gegenüber der Konkurrenz war es ja schwierig, vermutlich war es auch schwierig gegenüber der Benchmark.
Ja, dadurch, dass wir vom Grundsatz her offensiv aufgestellt sind über eine aktive Aktienquote, haben wir im letzten Jahr im ausgewogenen Portfolio zwischen 17% und 18% erwirtschaftet, und im chancenorientierten lagen wir bei knapp 21%. In diesem Jahr schaut es halt so aus, dass wir mit allen drei Portfolios noch im Minus sind, aber leicht im Minus sind in einer Größenordnung bei dem normalen ertragsorientierten Portfolio von minus 1 bis 2, bei den ausgewogenen Portfolios auch so bei 2 bis 3 und bei den chancenorientierten etwas stärker. Wir haben in diesem Jahr im März umgeschwenkt und haben dort quasi Gold- und Goldminenaktien, die auch mit unter die Räder gekommen sind, massiv zugekauft. Wir haben Norwegen-Kronen noch zugekauft, die haben sich jetzt nicht so wahnsinnig entwickelt und Aktienbestände insgesamt sukzessive aufgestockt, haben vielleicht jetzt etwas zu früh auf die Bremse getreten, aber das Jahr ist noch nicht rum, also wir haben immer noch eine hohe Aktienquote, aber wir haben uns etwas abgebremst, weil ich der Meinung bin, dass dieses ganze Corona-Thema noch nicht rum ist und die Wirtschaft noch lange nicht wieder auf dem Wachstumspfad ist, den die Märkte im Moment annehmen. Und von daher sind wir vielleicht im Moment etwas vorsichtiger. Der Markt ist ja zwischenzeitlich weitergelaufen, aber jetzt fängt er ja auch an zu korrigieren. Also das bleibt nochmal abzuwarten.
Sie haben aber trotzdem was Interessantes gesagt, nämlich Sie haben beim Stichwort Performance gesagt, dass Sie im Jahr 2020 noch im Minus sind. Gehen Sie denn davon oder erwarten Sie denn, dass Sie bis Ende des Jahres eine Plus-Performance erwirtschaften können?
Am Ende des Jahres hoffe ich es. Wir haben also beispielsweise vor kurzem noch die US-Staatsanleihen wieder gekauft, nachdem wir sie zwischenzeitlich aus dem Depot rausgenommen haben. Wir haben deutlich günstiger eingekauft. Der Dollar ist ja quasi auf knapp 1,20 gewesen. Bei 1,18 haben wir Dollarpositionen über US-Staatsanleihen aufgebaut. Jetzt sind wir bei 1,16. Also auch dort sehen wir noch entsprechende Potenziale und ich sehe auch weiterhin hohe Potenziale bei Gold- und Goldminenaktien. Diese Geldmengenausweitung und die Ausweitung der Rettungspakete ist ja nicht zu Ende, sondern wir leben in einer Welt, wo immer gleich dann, wenn etwas Krise im Anzug ist, dass dann gleich die Rettungspakete und neues Geld halt kommt. Und von daher glaube ich schon, dass wir so aufgestellt sind, dass wir für unsere Anleger noch Performance rausholen können. Wichtig ist mir noch zu sagen, dass unsere Ziele in der Vermögensverwaltung unterschiedlich gewichtet sind in den einzelnen Depots. Das Allerwichtigste ist, uns auf lange Sicht einen realen Kapitalerhalt zu generieren. Das heißt, das Geld der Bürger zu erhalten und einen Inflationsausgleich zu erzielen. Im ausgewogenen Bereich ist es uns auch wichtig, Erträge zu generieren und im chancenorientierten Depot wollen wir ganz bewusst Opportunitäten generieren und auch mal Dinge wagen, die wir im Ertragsportfolio nicht so machen würden. Und ich denke mal, dass wir dort unterschiedliche Portfolios für unterschiedliche Anlegerbedürfnisse und Anlegerziele haben. Und dort sind wir dabei, das Beste zu geben, was wir können. Wir suchen nach den Gelegenheiten, wir reden mit Fondsmanagern, wir analysieren die Märkte und das ist unser Anspruch, das Beste zu erreichen, was wir erreichen können, auch wenn wir nicht wissen, ob es im Nachhinein wirklich das Beste ist. Aber wir haben diesen Anspruch und wir wollen Performance generieren bzw. Sicherheit für die Mandanten sicherstellen.
Ja, da wünsche ich dabei viel Erfolg und wir verfolgen das wie immer. Herr Jutz, vielen Dank.
Dankeschön.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.